Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nur noch wenige Tage bis zu den US-Wahlen. Die Amerikaner stimmen nicht nur über die Präsidentschaft ab, auch Teile des Kongresses werden neu gewählt. Was würde der eine oder andere Wahlausgang für die Wall Street bedeuten? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, kurze Frage, kurze Antwort. Wen würde oder besser, wen müsste die Wall Street wählen?
Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Für die Kapitalmärkte scheint, ich muss das jetzt mit aller Vorsicht sagen, aber Donald Trump der Favorit eher zu sein, weil er nicht so sehr an die Steuern rangeht. Die Ausgabenprogramme bleiben wahrscheinlich bei beiden in etwa gleich groß, also das Haushaltsdefizit. Beide sind auch nicht die großen Marktfreunde, also wollen schon auch in die Wirtschaft eingreifen. Aber eben Kamala Harris eher mit Steuern, wohin Donald Trump ja die Zölle erhöhen möchte und damit Amerika stärken. Ich bezweifle, dass das gelingt, weil die Produktion, die nicht mehr in Amerika ist, wird kaum zurückkommen. Allerdings führt diese Anhebung der Zölle dann zu höheren Preisen. Das heißt, die Inflation wird noch mehr nachhaltig hoch bleiben, als wir das ohnehin schon erwarten. Die Fed wird wahrscheinlich weniger machen können. Es gibt Unsicherheit. Der Dollar wird dadurch etwas stärker bleiben. Also das werden wahrscheinlich so die Auswirkungen dann für die Märkte sein. Aber nochmal, die Kapitalmärkte haben, und du hast ja um eine kurze Antwort gebeten.
Das klappt nicht so richtig, aber macht nichts.
In den letzten Wochen schon mal hin und wieder eben mit einem roten Sweep ja damit gerechnet, dass also die Republikaner tatsächlich nicht nur den Präsidenten stellen, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus und den Senat. Ich glaube nicht, dass es so kommt, aber es wird in jedem Falle ein enges Rennen werden in allen Bereichen und damit spannende Wahlnacht vom 5. auf den 6.
Auf jeden Fall.
Im November unserer Zeit, ja.
Du hast jetzt schon einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, aber schauen wir nochmal genauer auf die Programme, auf das, was schon bekannt ist. Bei Donald Trump ist man ja nie so ganz so sicher, ob das kommt, was angekündigt ist oder vielleicht noch was ganz anderes. Es gibt eine Gemeinsamkeit, denke ich. Beide haben die Industriepolitik als Wahlkampfthema für sich entdeckt. Protektionismus, Strafzölle inklusive, aber eben in ganz unterschiedlichen Nuancen. Was wäre da im Fall von Trump, was im Fall von Kamala Harris zu erwarten?
Ja, Kamala Harris möchte eher über Subventionen in bestimmten Sektoren agieren und diese unterstützen. Natürlich die gesamte grüne Transformation. Donald Trump hat schon angekündigt, er will die fossile Industrie weiter stärken, aber er will vor allen Dingen eben über Zölle arbeiten, so dass er Produktion zwingen will, wieder zurück in die USA zu kommen. Ich glaube, dass das insgesamt ein schwieriges Unterfangen wird. Wenn sie zurückkommt, dann wahrscheinlich voll automatisiert, weniger mit Arbeitsplätzen. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich das richtige Unterfangen ist, was Donald Trump dort vorhat. Protektionismus ist nie wirklich gut. Er kostet auf allen Seiten Wohlfahrt und ist sicherlich vor allen Dingen auch für uns Europäer eine große Herausforderung.
Kamala Harris steht ja eher für Kontinuität. Sie will beispielsweise am Inflation Reduction Act festhalten. Was heißt das ganz konkret?
Ja, also der Inflation Reduction Act ist ja im Grunde genommen ein großes Investitionsprogramm, wo die Vereinigten Staaten gesagt haben, diese und jene Sektoren wollen sie gerne subventionieren, unterstützen, damit dort Investitionen getätigt werden. Das ist eben vor allen Dingen im Bereich der erneuerbaren Energien, dieser ganzen Transformation der Fall. Aber auch Infrastruktur hängt mit da dran. Ja, mal gucken, was sie denn dann wirklich tut. Wir hatten ja auch in den letzten Wochen bei Kamala Harris die Diskussion, inwieweit sie wirklich Bidens Politik fortsetzt oder aber eigene Punkte auch setzen wird. Ich glaube eher Zweiteres und da darf man schon ein Stück weit gespannt sein, was denn da noch kommen wird. Aber ja, der Inflation Reduction Act ist eben kein Gesetz, wie der Name sagt, der die Inflation senken soll, sondern es ist ein großes Investitionsprogramm in verschiedenen Sektoren und Infrastruktur vor allen Dingen.
Ein Sektor, der da auch dazu gehört, ist ja die Pharmabranche, die medizinische Versorgung. Da setzt sie ja auch ein paar Schwerpunkte im Wahlkampf, also günstigere Medikamente. Das war ja auch Teil dieses Inflation Reduction Acts, aber sie will ja auch dann teilweise wirklich Preisbremsen einführen. Das wäre sicherlich für die Pharmabranche nicht so eine gute Nachricht.
Zweifellos ist das so. Die Pharmabranche ist in den Vereinigten Staaten und damit eigentlich weltweit, weil die USA mit Abstand der größte Pharmamarkt sind, immer abhängig von politischen Entscheidungen. Da gibt's natürlich auch viele Ideen immer dann im Wahlkampf. Ob das dann alles am Ende auch so realisiert wird, werden wir sehen. Aber natürlich ist es ein Thema, wenn Medikamente zu teuer werden für die Bevölkerung, wenn die dort nicht mehr bezahlt werden können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch den forschenden Pharmaunternehmen zugestehen, dass sie aus ihrer Forschung auch einen gewissen Anreiz natürlich ziehen, dann für die nächste Forschung. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert, was man dort diskutiert. Ich verstehe beide Seiten, aber man muss eben einen Mittelweg finden, um die Medikamente bezahlbar auf der einen Seite zu lassen und auf der anderen Seite eben die Anreize zu setzen, damit auch die Pharmaindustrie weiter in die Forschung investiert.
Schauen wir zu dem Republikaner Donald Trump. Der steht ja eher, du hast es schon gesagt, für die Old Economy. Erdöl- und Gaskonzerne werden da eher profitieren. Die Automobilbranche, alles deutlich weniger grün. Mehr Old Economy, mehr braune Wirtschaft. Was ist da konkret geplant?
Ja, Jessica, Donald Trump wird sicherlich andere Akzente setzen als die Demokraten. Das fängt ja schon damit an, dass er gesagt hat, Drill, Baby, Drill. Also er möchte vor allen Dingen Öl und Gas weiter ausbauen, Pipelines auch in Alaska. Will er weiter auf die fossilen Brennstoffe setzen. Das bedeutet natürlich auch, dass man in der Automobilindustrie mal mindestens weniger aggressiv. Also ich glaube nicht, dass er jetzt alles stoppen wird, was auf der erneuerbaren Energieseite oder der grünen Transformation stattfindet. Aber er wird es sicherlich nicht so unterstützen, wie das die Demokraten vorhaben. Er ist ja auch in seiner ersten Präsidentschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus dem Pariser Abkommen ausgetreten. Joe Biden ist dann wieder eingetreten. Also da sieht man natürlich schon, wo so die Tendenzen hingehen. Wahrscheinlich wird er auch den Inflation Reduction Act einholen, weil er eben weniger Subventionen, weniger Fokus auf die Erneuerbaren, auf die grüne Transformation legt. Themen wie Infrastruktur, Chips und so weiter werden aber sicherlich auch bei ihm auf der Agenda stehen. Also insofern, ich glaube nicht, dass das völlig in den Boden versenkt, aber ich glaube schon, dass die Schwerpunkte weniger stark auf der grünen Transformation liegen werden. Und das ist natürlich bedenklich vor dem Hintergrund, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, wenn wir wirklich das 1,5 oder sogar das 2-Grad-Ziel einhalten wollen. Dann müssen vor allen Dingen die großen Emittenten, wie es die USA einer sind, aber auch China, hier mitziehen.
Bei der Steuerpolitik gibt es auch einige Unterschiede. Das hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen. Kamala Harris will die Unternehmen stärker belasten, also sogar Steuererhöhungen. Trump will sie ein Stück weit entlasten. Dann gibt es ja auch noch ein Steuergesetz aus seiner ersten Amtszeit, was, glaube ich, Ende 2025 ausläuft. Er will es verlängern, sie will es ein Stück weit zurückdrehen. Da könnte es auch einige Unterschiede und ja, stärkere Bewegungen in die eine oder andere Richtung geben.
Ja, das ist absolut richtig. Congressional Budget Office, also die oberste Behörde, die über die Budgets, die Schuldenstände etc. in den Vereinigten Staaten wacht, hat ja schon angemahnt, dass die Schulden doch sehr deutlich weiter steigen werden und sie werden noch mehr steigen, wenn tatsächlich Donald Trump seine Steuererleichterungen verlängern sollte. Der große Unterschied ist sicherlich, dass Donald Trump hier nochmal angekündigt hat, noch weiter die Unternehmenssteuern senken zu wollen, während Kamala Harris sie eher anheben möchte. Ich glaube auch, dass eine Anhebung der richtige Weg ist, um dann das Budget halbwegs wieder in den Griff zu bekommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass sich die G7 und G20 Finanzminister lange darüber unterhalten haben, dass man eine Mindeststeuer einführt, um auch einen einigermaßen fairen Wettbewerb zu haben. Da würde sich Donald Trump dann eben auch nicht dran halten. Mhm. Und insofern, ja, ist auch das sicherlich eine Richtungsentscheidung für das Budget in den Vereinigten Staaten auf der einen Seite, zumindest langfristig, aber auch die Frage dann eben, wie wettbewerbsfähig aus steuerlichen Gesichtspunkten werden die Vereinigten Staaten sein im Vergleich zu anderen Ländern. Nochmal, die Demokraten wollen den jetzigen Steuersatz, der auf Bundesebene bei etwa 21% liegt, liegt, eher anheben, wohingegen Donald Trump ihn sogar unter die 20% senken möchte.
Du hattest es vorhin auch, glaube ich, schon angesprochen, der Republikaner will auch ein bisschen weniger Regulierung. Das ist ja ein Thema, was an der Wall Street eher gut ankommen dürfte. Gleichzeitig ist Trump aber nicht unbedingt ein Garant für Verlässlichkeit. Wir wissen, Börsianer mögen keine Unsicherheiten. Harris steht eher für die Kontinuität. Das ist so ein bisschen ein Hin und Her. Wenn man nur auf die Programme guckt, könnte man denken, die Wall Street würde Trump wählen. Schaut man auf diese etwas weicheren Faktoren, würde man wahrscheinlich eher denken, die Wall Street würde eher Harris wählen. Und wir haben ja noch gar nicht, und das wollen wir in diesem Podcast ja auch nicht, über Außenpolitik gesprochen. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Nacht.
Das wird es zweifellos, Jessica. Man darf nicht vergessen, in den USA gibt es natürlich eine wirklich andere Tradition als bei uns. Also die Demokraten, die in unserem Sinne wahrscheinlich doch sehr in der Mitte sind, würden dann als sehr weit Linke dargestellt. Es gibt auch solche bei den Demokraten, das kann man auch nicht verhehlen. Wird ja auch dann immer wieder von den Republikanern nach vorne geholt. Aber es ist schon so, Jessica, dass Donald Trump doch auch in seiner Amtszeit sehr stark über Twitter, heute X, regiert hat. Da hat er Ankündigungen gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich habe morgens als erstes in Twitter X reingeguckt.
Wer nicht?
Um zu sehen, was gibt's denn diesmal für neue Ideen. Das schafft natürlich alles Unsicherheit und die Börse liebt diese Unsicherheiten gar nicht. Wir können uns auch noch erinnern an die Turbulenzen, die es gegeben hat, um die Ankündigung von Zöllen, sowohl Richtung Europa, vor allen Dingen aber auch Richtung Volksrepublik China. Da sind die Demokraten jetzt auch nicht diejenigen, die hier für Zollerleichterungen gesorgt haben und ganz bestimmt auch nicht gegenüber China nachlassen würden. Aber es ist doch etwas mehr Diskussion im Vorfeld, so dass man zumindest eine Richtung abschätzen kann. Bei Donald Trump war das doch manchmal etwas erratisch.
Und werden auch Teile des Kongresses neu gewählt. Das ist ja normal. Das passiert ja immer parallel zur Präsidentschaftswahl und dann eben in zwei Jahren nochmal diese Midterm-Elections. Es könnten sich die Mehrheiten auch da ein Stück weit verschieben und das könnte heißen, ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin könnte durchregieren, wie man so schön sagt, wenn man die Mehrheiten alle auf seiner Seite hat. Oder es könnte eine Lame Duck geben. Ich habe vorhin so rausgehört, dass du eher davon ausgehst, dass es kein Durchregieren geben wird.
Ja, ich würde auch nicht von Lame Duck sprechen. Also
das war zugespitzt.
ich glaube, dass die Checks and Balances den USA immer gut getan haben. Wenn man Dinge diskutieren konnte von beiden Seiten und dann irgendwo in der Mitte Kompromisse gefunden hat. Ich würde mir auch wünschen, dass das weiter der Fall ist und bin ich kein Amerikaner, auch gar nicht wahlberechtigt. Also da müssen wir schon auch das Ergebnis dann Amerikas respektieren. Das möchte ich in jedem Falle unterstreichen. Aber nochmal aus der Tradition heraus waren die Checks and Balances immer ein gutes Mittel, um auch eine Politik der Mitte in den USA zu machen. Es sieht im Moment danach aus, obwohl ich ja, wie ich das vorhin gesagt habe, obwohl es ein paar Marktteilnehmer geben, die immer wieder auf einen solchen Sweep spekulieren, eher auf der roten, also auf der republikanischen Seite, als auf der blauen bei den Demokraten. Aber auch hier alles relativ eng und insofern müssen wir mal schauen, wie dann wirklich die Wahlnacht ausgeht. So wie es im Moment nach den Umfragen wäre, würde das Repräsentantenhaus bei den Demokraten liegen, der Senat bei den Republikanern. Und wie gesagt, bei der Präsidentschaft ist es extrem eng. Ich würde mich da heute nicht trauen, eine Prognose zu geben.
Nun gibt es nicht nur Wahlen in den USA, sondern so ganz nebenbei läuft da auch noch eine Berichtssaison und da geht's vor allem diese Woche hoch her und Wirtschaftsdaten kriegen wir auch noch im laufenden Band. Wie sieht's da aus? Fangen wir vielleicht mit der Berichtssaison an, so ein kurzer Zwischenstand. Läuft es nicht so gut? Positive Überraschung, negative?
Ja, Jessica, jetzt sprichst du ein Thema an, was uns wirklich die nächsten Tage in Atem halten wird. Ist eben die Berichtssaison. Wir haben 40% des S&P 500, die hier berichten werden. Die großen oder fünf der Magnificent Seven, der großen Technologiewerte in den USA, werden die Bücher öffnen. Also eine ganz spannende Woche. Bisher haben es gut 180 Unternehmen im S&P 500 gemacht. Rund 80% haben die Erwartungen übertroffen. Die Gewinne stehen blendet, wie es so schön heißt, bei plus 4,4%. Das sind also die Unternehmen, die schon berichtet haben. Und alle anderen, 320 Unternehmen rund gehen mit ihren Erwartungen, mit den Schätzungen der Analysten in diese Zahl ein. Also im Moment 4,4. Mal gucken, wo wir da auslaufen werden. In jedem Fall ist es so, dass für die Magnificent Seven insgesamt knapp 20% erwartet werden. Also da sieht man schon, ohne die Technologie wird wahrscheinlich der S&P 500 eher bei Null liegen, wenn es gut läuft, wo eben das Wachstum ist. Wir werden aber über die Berichtssaison hinaus auch noch PCE-Zahlen haben, also Inflation diese Woche. Das ist das Lieblingsmaß der Fed, weil es ein breiterer Korb ist.
Als die ja übrigens unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl auch schon wieder tagt. Ne? Das geht ja auch gleich weiter.
Genau, da komme ich gleich zu. Also diese Woche ist es dann PCE. Das ist ein breiteres Maß als der normale Warenkorb, der Konsumentenindex, weil hier auch noch Dienstleistungen wie das ganze Gesundheitswesen und so weiter eine Rolle spielen. Daher guckt die Fed da sehr gerne drauf. Wir kriegen dann Arbeitsmarktdaten am Freitag, die wahrscheinlich ein bisschen verzerrt sind. Erstens durch einen großen Flugzeugbauer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich darf ja nie Namen nennen, aber wahrscheinlich kann man dran fühlen, wer das denn sein könnte. Und auch durch die Hurricanes, die ja in den letzten Wochen durch den Süden der USA gezogen sind. Also insofern da nicht erschrecken, wenn das vielleicht nicht ganz so gut ist. Da gibt es dann Erklärungen für. Und dann haben wir eben nächste Woche vor allen Dingen die Wahlen und eben die FED-Sitzung dann einen Tag später. Also wichtige Sachen, die hier zur Diskussion stehen, die entschieden werden. Ich würde mal annehmen, dass die Fed, wenn jetzt nicht irgendwie ganz Wildes passiert, die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte runternehmen wird, aber sicherlich aus heutiger Sicht keinen großen Schritt machen, weil einfach die Wirtschaft doch relativ gut läuft. Ich meine, wir haben auch die Erstschätzung, die erste offizielle Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals in dieser Woche. Das GDP Now, der Fed Atlanta, steht bei über 3%. Also das ist schon sehr gut. Und die Fed würde sozusagen die Zinsen senken ohne Rezession, würde ich sagen, in einen Boom hinein. Aber insofern würde ich eher da mit einem kleinen Zinsschritt rechnen. Aber das alles beherrschende Thema wird sicherlich die Wahl sein in den Vereinigten Staaten.
Aber was für eine Woche. Das ist auf jeden Fall super spannend. Da kommen Börsianer voll auf ihre Kosten. Letzte Frage. Bleibst du wach? Schaust du die Wahl bis zum bitteren Ende, bis zum Ergebnis? Oder traust du dich Dienstagabend einfach nur schlafen zu legen?
Ich glaube schon, dass ich versuchen werde, da relativ lange am Ball zu bleiben. Ja, es könnte schon sein, dass man so gegen 3-4 Uhr in der Nacht erste Tendenzen sieht. Die Briefwahlergebnisse werden ja auch in den meisten Bundesstaaten erst nach dem Schließen der Wahllokale ausgezählt. Dann geht's von Osten nach Westen durch und im Osten sind natürlich einige Swing States. Deswegen kann es sein, dass man da dann schon mitten in der Nacht so eine erste Tendenz sehen kann. Aber ja, es bleibt sicherlich spannend bis in den Morgen hinein. Ob ich das ganz durchstehe, das glaube ich eher nicht. Aber ich werde versuchen, etwas länger dabei beizubleiben, ja.
Und deine Einschätzung dazu gibt's ja dann auf jeden Fall in den Perspektiven am Morgen. Und wir sprechen bestimmt auch nochmal über das Wahlergebnis. Ach, und übrigens, Uli, weißt du, die wievielte Folge das jetzt war? Die 300.
Das ist natürlich schon mal eine saubere Zahl. Also da freue ich mich dann auf die nächsten 300.
Ja, das machen wir doch mal einfach. Aber erstmal sage ich jetzt danke für diese Perspektiven to go. Diesmal ein bisschen länger als sonst, aber das Thema gab es, glaube ich, wirklich her. Danke.
Sehr gern.